Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Wie grün ist Lissabon, die grüne Hauptstadt Europas 2020, tatsächlich? Wie steht es in der Diskussion um die Personenfreizügigkeit zwischen der EU und der Schweiz? Und wie vielversprechend sind Tests am Flughafen in Helsinki, bei denen Hunde Covid-19 erschnüffeln sollen? Um diese Fragen geht es in den nächsten 20 Minuten. Kohleausstieg bis 2030 und Reduzierung der Treibhausgasemissionen in der EU um mindestens 65%. Das sind zwei der Forderungen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future. Die Organisation hat für heute zu einem globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland sind mehr als 400 Demonstrationen geplant, weltweit seien es gut 2500. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte in ihrer Rede zur Lage der Union vor gut einer Woche eine Reduzierung der Treibhausgase um 55% gefordert. Mit dem Green Deal hat von der Leyen zu Beginn ihrer Amtszeit umfassende Maßnahmen für den Klimaschutz angekündigt. Bereits seit 10 Jahren gibt es den Titel Grüne Hauptstadt Europas. So darf sich in diesem Jahr Lissabon bezeichnen. Mit dem Titel werden Städte ausgezeichnet, die als Vorbilder im Umweltschutz gelten. Es soll aber auch ein Ansporn sein für weitere Bemühungen. Oliver Neuroth hat in Lissabon recherchiert, in welchen Bereichen es durchaus noch Nachholbedarf im Klimaschutz gibt.
Aus Grün soll grüner werden. Das ist im Januar das Motto von Lissabons Bürgermeister Fernando Medina. Er lässt nahe des Stadtwaldes 20.000 neue Bäume pflanzen. Mehr als 4.000 Menschen machen bei der Aktion mit. Bäume sorgten für ein besseres Klima in einer Metropole, so der Rathauschef, vor Fotografen und Kamerateams. Er will die Botschaft aussenden, dass Lissabon schon jetzt viel für die Umwelt tut und eine Vorreiterrolle in Europa einnimmt. Der Politiker ist stolz auf den Titel Europas grüner Hauptstadt. Das klingt bei etlichen seiner Pressetermine Anfang des Jahres durch.
Temos o dever moral de cumprir a nossa parte.
Wir haben die moralische Pflicht, unseren Teil zu leisten, damit wir zukünftigen Generationen in die Augen blicken und sagen können, wir haben getan, was wir tun mussten, damit wir den Herausforderungen entgegentreten können, vor denen eine Küstenstadt in Südeuropa steht.
Doch während Rathauschef Medina das in einer Parkanlage von Lissabon vor Journalisten sagt, dröhnen Flugzeuge über seinen Kopf. Sie setzen zur Landung auf dem Flughafen an, der sich mitten in der Stadt befindet. Maschinen, die dicht über den Dächern des Zentrums in den Sinkflug gehen. Das ist Normalität in Europas grüner Hauptstadt. Und ein Ärgernis für Francisco Ferreira. Er ist Vorsitzender der Umweltschutzorganisation Zero und hält Lissabon für alles andere als eine grüne Vorzeigestadt.
Os aviões naquela zona.
Wenn die Flugzeuge in Lissabon landen, überfliegen sie die Wohnanlagen in nur 100 Meter Höhe. Der Lärm ist extrem, tagsüber und nachts. Das ist natürlich besonders schlimm.
Die Umweltschützer haben nachgemessen. Durchschnittlich erzeugen die Triebwerke der Flugzeuge nachts einen Geräuschpegel von 66,2 Dezibel. Die Grenze liegt für das Zeitfenster zwischen 23 und 7 Uhr bei 55 Dezibel. Immerhin, in den vergangenen Monaten hatten die Anwohner der Lissabonner Innenstadtviertel mehr Ruhe als sonst. Wegen der Corona-Pandemie ist auch der Flugverkehr in Portugal eingebrochen. Doch offenbar rechnet die Regierung damit, dass er bald wieder hochgefahren wird. Sie will den Flughafen erweitern und einen zusätzlichen Airport bauen. Der Militärstützpunkt Montijo, 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt, soll der zweite Verkehrsflughafen Lissabons werden. Nach den Plänen fertigt er ab 2022 pro Jahr bis zu 8 Millionen Passagiere ab. Aktivist Ferreira hält von diesen Plänen überhaupt nichts. Er wirft der Regierung zudem mangelnde Transparenz vor.
Der Staat will keine strategische Kosten-Nutzen-Rechnung in Sachen Umweltschutz machen, was den neuen Flughafen und den Ausbau des alten betrifft. Er fürchtet Proteste der Bevölkerung, fürchtet, dass eine Diskussion über die Flughafenerweiterung den Neubau gefährden könnte.
Dazu kommt, der neue Flughafen soll inmitten eines Naturschutzgebietes entstehen. Vor wenigen Tagen erst haben zwei Wissenschaftler auf die Gefahren des Bauprojekts aufmerksam gemacht. José Alves von der Universität Aveiro und Maria Dias von der Organisation BirdLife schreiben in einem Artikel für das Magazin Science, der Flughafenneubau verstoße gegen den Green Deal der Europäischen Union. Das Gelände sei ein wichtiges Feuchtgebiet, in dem rund 300.000 Wasservögel lebten. Die Biodiversität sei in Gefahr, so die Forscher. Und sogar die Europäische Union selbst habe das Gebiet als Naturschutzgebiet anerkannt. Die portugiesische Regierung hat sich dazu bisher nicht geäußert. Sie betont allerdings stets, dass sie mehr Touristen ins Land holen möchte, wofür weitere Flugverbindungen nötig seien. Das Geschäft mit Urlaubern ist der wichtigste Wirtschaftszweig Portugals und bringt pro Jahr etwa 15 Milliarden Euro. Auch der Bürgermeister von Lissabon schweigt, was den Flughafenneubau angeht. Fernando Medina sagt, dass der neue Airport Lissabon außerhalb seines Stadtgebiets liege und er daher keinen Einfluss habe. Wohl aber bei einem anderen Thema, das ebenfalls alles andere als umweltfreundlich ist, sagt Aktivist Ferreira. Bei den vielen Kreuzfahrtschiffen, die Lissabon vor der Corona-Krise angesteuert haben und das auch künftig wieder tun wollen.
Die Zahl der Kreuzfahrtschiffe in Lissabon ist so groß, dass sie 3,5-mal mehr Schwefeloxid produzieren als all die Autos, die in der Stadt fahren.
Die Stadt hebt lieber andere Daten zu Umweltfragen hervor. Zum Beispiel heißt es, dass 76% der Bevölkerung von Lissabon weniger als 300 Meter von Wald- und Parkanlagen entfernt leben. Oder dass 93% der Einwohner nur 300 Meter bis zur nächsten Bus- oder Bahnhaltestelle brauchen. Und dass Lissabon das größte Netz von Stromtankstellen für E-Autos auf der ganzen Welt hat. Portugals Hauptstadt hat seine grünen Vorzeigeprojekte, doch die Beispiele Flug- und Kreuzfahrtverkehr zeigen, dass die Stadt bei weitem nicht so grün ist, wie es das diesjährige EU-Motto vermitteln will.
Der Beitrag von Oliver Neuroth. Dass die Tourismusbranche und damit Flug- und Kreuzfahrtverkehr in nächster Zeit wieder stärker wachsen, ist momentan eher unwahrscheinlich. Am Mittwoch hat die deutsche Bundesregierung Lissabon als Corona-Risikogebiet eingestuft und eine Reisewarnung ausgesprochen. Der Grexit machte den Anfang. Spätestens seit dem Brexit haben sich kombinierte Kunstwörter etabliert, wenn über den möglichen oder tatsächlichen Austritt eines Mitgliedslandes aus der EU diskutiert wird. Beim Schwexit kann man zunächst stutzen. Schließlich ist die Schweiz ja gar kein Mitglied der EU. Trotzdem gibt es Abkommen, die das Miteinander in Europa regeln. So zum Beispiel die Personenfreizügigkeit. Genau die steht am Wochenende aber nun auf der Kippe. Dann stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über eine sogenannte Begrenzungsinitiative der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP ab. Die SVP will die Zuwanderung aus der EU begrenzen. Dietrich Karl Meurer mit den Einzelheiten.
Ich finde, wir dürfen ruhig selbstbewusster auftreten. Und es gibt kein Land, wo Zuwanderung eigentlich nicht selber steuert.
Eine Podiumsdiskussion in der für ihre vielen gut betuchten Einwohner bekannten Gemeinde Küsnacht, direkt vor den Toren von Zürich. Die Ortsgruppe der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP hat wenige Wochen vor der Volksabstimmung über die Initiative für eine maßvolle Zuwanderung in das Foyer einer Schulsporthalle geladen. Engagiert spricht die SVP-Politikerin Nina Fehr-Düsel. Sie sagt, beim Thema Zuwanderung aus der EU könne die Schweiz ruhig selbstbewusster auftreten. Und es müsse sich etwas ändern. Denn jedes Jahr kämen so viele Menschen ins Land, wie die Stadt St. Gallen Einwohner hat. 75.000, mit allen negativen Konsequenzen. Eine Schweiz mit 10 Millionen Einwohnern statt derzeit 8,6 Millionen wolle sie verhindern. Im Interview lobt Nina Fehr-Düsel die Lebensbedingungen in der Schweiz als sehr gut. Doch sieht sie den Wohlstand und den gesellschaftlichen Frieden durch die Zuwanderung in Gefahr.
Ich bin dankbar, hier leben zu dürfen, aber ich möchte eben auch, dass es so bleibt. Und ich stelle einfach fest, dass es immer enger wird, wenn ich morgen zum Beispiel mit dem Zug zur Arbeit fahre oder wenn ich mit dem Auto mal irgendwo hin muss, habe ich viel mehr Stau. Es wird viel mehr gebaut, es gibt nicht mehr so viele Grünflächen. Und wir haben nun mal einen begrenzten Platz in der Schweiz. Wir sind ein kleines Land.
Auf dem Podium spricht außerdem Thomas Forrer von den Grünen. Das enge Gefühl, das in der Schweiz gern mit dem Wort dichte Stress umschrieben wird, das verspüre er nicht.
Es gibt immer noch genug Platz in unseren Zügen und in unseren Trams. Einzig die Mietpreise sind hoch in der Schweiz und sie steigen nach wie vor. Es ist aber nicht klar, ob das wegen der Zuwanderung ist oder ob das wegen der Bodenspekulation und der Spekulation mit Liegenschaften ist.
Der Grünen-Politiker verweist auf andere Zahlen. Derzeit liege die jährliche Zuwanderung nicht, wie zuvor behauptet, bei 75.000, sondern bei 40.000 und lediglich 30.000 davon kämen aus der EU. Die Frage, wie viele Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz ziehen dürfen, ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Schon 2014 hatte die Schweizerische Volkspartei die Zuwanderung einschränken wollen. Die Initiative gegen Masseneinwanderung wurde vom Volk angenommen. Extrem knapp. 50,3% der Eidgenossen stimmten dafür. Doch das Anliegen der Initiative wurde aus Sicht der Befürworter nicht richtig umgesetzt. Das sei auch der Grund, so erklärt SVP-Frau Nina Fehr-Düsel, warum ihre Partei das Thema erneut aufgegriffen hat.
Das hat natürlich einen großen Einfluss, dass viele vom Volk sagen, ja, das passt uns nicht, es wurde gar nichts davon umgesetzt. Und das ist natürlich für uns auch ein bisschen die Antwort darauf, dass wir jetzt mit dieser Begrenzungsinitiative nochmals kommen und sagen, hey, wir möchten selber auch mitbestimmen, wer in unser Land kommt.
Nun also sollen die Schweizerinnen und Schweizer erneut über die Zuwanderung abstimmen. Aufs Korn genommen haben die SVP und die der Partei nahestehende Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, AUNS, speziell die im Rahmen der bilateralen Verträge 1 zwischen der Schweiz und der Europäischen Union 1999 vereinbarte Personenfreizügigkeit. Sie ermöglicht es, EU-Bürgerinnen und Bürgern unter gewissen Bedingungen in der Schweiz zu arbeiten und zu leben. Gleiches gilt für Schweizerinnen und Schweizer in der EU. Mit der Volksinitiative für eine maßvolle Zuwanderung, die von den Initiatoren auch Begrenzungsinitiative genannt wird, soll der Personenfreizügigkeit ein Ende gesetzt werden. Die Schweizer Regierung und auch beide Parlamentskammern empfehlen den Menschen in der Eidgenossenschaft, mit Nein zu stimmen und damit die Volksinitiative abzulehnen. Justizministerin Bundesrätin Karin Keller-Sutter von der liberalen FDP erklärt, warum.
Wer auf eine einvernehmliche Lösung mit der EU vertraut, wie sie die Initiative propagiert, spielt mit dem Feuer. Für die EU ist die Personenfreizügigkeit, das wissen Sie, eine Prinzipienfrage. Sie ist eine der vier Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes und ohne Personenfreizügigkeit können Drittstaaten daher auch nicht den privilegierten Zugang zum Binnenmarkt geltend machen. Es besteht kein Zweifel, eine Kündigung der Personenfreizügigkeit würde den bilateralen Weg als Ganzes bedrohen.
Sprich, die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU würde auch die Kündigung der anderen 6 Abkommen aus dem Paket der bilateralen Verträge 1 bedeuten. Sind die doch über eine sogenannte Guillotine-Klausel miteinander verknüpft? Die Verträge regeln wichtige Fragen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz, zum Beispiel Handel, Land- und Luftverkehr und auch die Zusammenarbeit im Bereich der Forschung.
Der bilaterale Weg bedeutet Wohlstand und 860.000 Arbeitsplätze in der Schweiz. Die Schweizer Wirtschaft hat 2018 Waren im Wert von über 120 Milliarden Franken in die EU-Länder exportiert. Das sind nach wie vor über 50% aller Warenexporte der Schweiz.
Das Wort Schwexit macht die Runde. Der radikale Bruch mit dem großen Nachbarn EU.
Der Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Über die bevorstehende Abstimmung in der Schweiz über die Personenfreizügigkeit mit der EU berichten wir auch noch einmal ausführlich morgen Abend in der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr. Dass der Geruchssinn von Hunden sensibel ist und trainiert werden kann, ist bekannt. Drogen, Sprengstoff, Krebs oder drohende Unterzuckerung von Diabetikern erschnüffeln die Tiere zum Beispiel regelmäßig. Nun könnten sie auch bei der Eindämmung von SARS-CoV-2 nützlich sein. Am Flughafen Helsinki ist ein entsprechendes Modellprojekt an den Start gegangen. Wie die Hunde ausgebildet worden sind und wie sie Covid-19 erschnüffeln sollen, berichtet Carsten Schmiester.
Kössi ist ganz schön aufgeregt. Er merkt natürlich, dass sich alles um ihn und um seine Mitnasen dreht im Flughafengebäude. Pressetermin, Vorstellung der neuen Virusschnüffler von Helsinki, die bis Ende des Jahres in einem, was für ein passender Name für einen Airport, in einem Pilotprojekt den Beweis erbringen sollen, dass nicht Mann, aber eben Hund Corona sehr gut riechen kann. Angeblich sogar auch bei Infizierten, die noch gar keine Symptome zeigen. Susanna Paavilainen ist Geschäftsführerin des Vereins Wise Nose, zu Deutsch etwa kluge Nase. Zusammen mit anderen Vereinsmitgliedern hat sie ihren spanischen Windhund Kössi und 15 weitere Hunde 2 Monate lang auf den Corona-Einsatz vorbereitet. 10 davon haben das Training geschafft. 4 sind aktuell im Einsatz, immer abwechselnd. 2 schnüffeln, 2 ruhen ihre Riecher aus. Passagiere, die das Gepäck vom Band geholt haben, können sich danach freiwillig testen lassen. Geht schnell und ist schmerzlos, sagt Susanna. Man gibt einfach nur eine Schweißprobe ab, wischt sich dafür mit einem sterilen Tuch über die Haut, am besten im Nacken. Dann wird dieses Tuch in eine Geruchsdose gelegt und hinter einer Wand riecht der Hund daran. Das dauert 10 Sekunden. Der ganze Vorgang, nicht mehr als 1 Minute. Schlägt der Hund an, werden den betroffenen Passagieren kostenlose PCR-Tests zur Bestätigung angeboten. Sicher ist sicher. Für Susanna und die Leute von Wise Nose ist das Projekt eine echte Herausforderung, aber auch eine, mit der sie fertig werden. Sie und die Tiere, von denen einige schon Erfahrung als Spürhunde haben. Aber es sind auch neue im Team und die seien inzwischen genauso gut. Am Vorabend sage ich den Hunden, dass wir morgen wieder arbeiten. Und weil Kössi sehr viele Gerüche unterscheidet, gebe ich ihm immer erst eine Probe des Geruchs, den wir dann suchen. Annette Kare ist Hundetrainerin und auch am Projekt beteiligt. Sie hat lange Erfahrung mit Spürhunden und großes Vertrauen in die Nasen der Tiere, glaubt fest an die ganz besonderen Fähigkeiten der Virusschnüffler, die ja eben ein langes Training hinter sich haben und mit denen natürlich auch weiter trainiert wird. Den Hunden wird beigebracht, den richtigen Geruch zu erschnüffeln und ihn dann anzuzeigen. Wir nennen das heiße Gerüche, also die positiven Proben. Dieser Hund zum Beispiel markiert seinen Fund, indem er erst die Schnauze in die Dose mit der Geruchsprobe steckt und dann auch noch seine Pfote daneben liegt. Bei der Vorstellung des Projekts wurde sie gefragt, ob es denn vielleicht besonders schwierig für Hunde sei, ausgerechnet Corona zu riechen. Ihre Antwort: kommt drauf an. Dieser Hund ist bereits ein Krebsspürhund. Das heißt, für ihn war es recht einfach. Aber ich habe auch 2 Hunde, die erst jetzt mit der Schnupperarbeit begonnen haben. Für sie ist es ein viel längerer Prozess, bis sie Corona sicher erkennen. Wenn sie das dann können, genügen angeblich nur 10 bis 100 Moleküle für die Erkennung. Testgeräte benötigten 18 Millionen und in Vorversuchen hätten die Hunde eine fast 100-prozentige Treffsicherheit gezeigt, teilt der Flughafen mit. Das Projekt soll das alles in der Praxis bestätigen und auch sonst offene Fragen beantworten, so Anna Hilm-Björkmann, Dozentin an der Tierklinik der Uni Helsinki und Leiterin der Dog Risk Forschungsgruppe. Wir wissen nicht wirklich, was die Hunde an den Patienten riechen. Das Virus, Stoffwechselprodukte, vielleicht Antikörper. Es kann Jahre dauern, bis wir herausfinden, was genau der Hund da eigentlich anzeigt. Sehr viel schneller dürfte dagegen feststehen, ob das Pilotprojekt in Helsinki ein Erfolg ist. Wenn, dann wäre das nicht nur für Flughäfen interessant. Corona-Spürhunde könnten auch bei größeren Veranstaltungen eingesetzt werden oder in Krankenhäusern oder in alten Wohnheimen. Und zwar effektiver, mit schnelleren Ergebnissen und auch weitaus preiswerter als mit konventionellen Testverfahren. Das 4-monatige Projekt in der finnischen Hauptstadt kostet laut Flughafenverwaltung nur 300.000 Euro.
In Finnland werden testweise Hunde zum Erschnüffeln von Covid-19 eingesetzt, berichtete Carsten Schmiester. Damit endet die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten folgt Tag für Tag mit Christiane Florin. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.